So, ich werde den Predigttext für heute vorlesen. Der steht in Jesaja 6, direkt ab Vers 1 geht's los. In dem Jahr, als König Uzzia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphe flog zu mir. Er hielt ein Stück glühende Kohle in seiner Hand, das er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich.
Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du zu uns sprichst. Gott, du bist so viel größer und so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Gott, du bist so viel heiliger, als wir verstehen. Danke, Herr, dass du dich uns offenbarst, Herr, als der dreieinige Gott. Danke, dass du dich enthüllst, Herr, damit wir dich besser kennenlernen können, damit wir dich besser verstehen können. Wir danken dir für die Bibel, dein Wort in Buchform. Wir danken dir dafür, dass du uns nicht im Dunkeln tappen lässt, sondern dass du uns informierst, Herr, und dass du uns durch das Wirken deines Geistes in der Bibel transformierst, Herr. Gott, danke, dass du dich offenbarst und dass wir dich besser kennenlernen dürfen. Amen. Dietrich Bonhoeffer hat Folgendes gesagt: Das Gebet ist das Herz christlichen Lebens. Das Gebet ist das Herz christlichen Lebens. Und ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht, aber wenn ich über mein Gebetsleben nachdenke, dann kommt mir das Gebet nicht immer vor wie das Herz meines Lebens, sondern vielleicht eher wie die Milz oder wie die Bauchspeicheldrüse. Ich will jetzt nicht sagen der Blinddarm, das wäre vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Aber wenn ich mein Gebetsleben betrachte, dann kommt es mir manchmal so vor, als wäre es schon irgendwie wichtig in meinem Leben, aber nicht das Kernstück meines Lebens als Christ. Wenn ich von mir erzählen sollte, ich wünsche mir extrem viel mehr für mein Gebetsleben. Mein Gebetsleben ist tatsächlich eins der Hauptgebetsanliegen meines täglichen Gebets. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, dann bete ich eine Dreiviertelstunde und neben meiner Familie ist mein eigenes Gebetsleben so mein Hauptgebetsthema. Ich wünsche mir viel mehr und ich bin mir total bewusst, dass da viel Luft nach oben ist. Ich wünsche mir ein lebendiges, ich wünsche mir ein vielschichtiges, vielseitiges und intimes Gebetsleben. Ich wünsche mir mehr als nur so eine reine Abhandlung von Gebetsthemen, von persönlichen Anliegen oder Fürbitte-Themen oder Punkten. Ich wünsche mir Gemeinschaft mit Gott. Ich wünsche mir enge Gemeinschaft mit Gott. Und es ist nicht nur in der Fastenzeit jetzt, dass mir schmerzhaft bewusst wird, wie weit ich eigentlich davon entfernt bin, ein Gebetsleben zu haben, das ich mir wünsche. Ein Gebetsleben zu haben, nach dem ich mich eigentlich sehne. Ich habe gestern in einem Buch gelesen, wenig Gebet macht Hunger auf wenig Gebet. Und ich finde, das passt total. Ich wünsche mir enge Gemeinschaft mit Gott. Und das wünsche ich, das wünschen wir als Gemeindeleitung, wünschen wir uns auch für euch als HDH, wir wünschen das uns für euch als Gemeinde, ein Gebetsleben, das mehr ist als das, was wir jetzt schon kennen. Wir haben die vorherige Predigtreihe genannt, so viel mehr. Und wir hätten auch die jetzige Predigtreihe einfach unter diesem Titel weiterlaufen lassen können. Wir wollen so viel mehr. Wir wünschen uns so viel mehr. Gott hat so viel mehr für uns. Gott hat so viel mehr für dich in deinem Gebetsleben. Und deshalb die aktuelle Predigtreihe. Acts, ganzheitlich beten lernen. Adoration, Confession, Thanksgiving, Supplication. Corrie ten Boom, kennen vielleicht einige von euch, ist eine Holländerin, die in Amerika gelebt hat, vor allem bekannt aufgrund ihrer Autobiografie, aus der Nazi-Zeit. The Hiding Place heißt das Buch. Sie hat Folgendes gesagt: Das Gebet sollte unser Steuerrad sein und nicht unser Ersatzrad. Das Gebet sollte unser Steuerrad sein, nicht unser Ersatzrad. Und ganz ehrlich, wenn du über dein Leben reflektierst, wie oft betest du ein Ersatzradgebet, statt dass du ein Gebetsleben hast, das Steuerrad in deinem Leben ist. Letzte Woche hat die Jessie gepredigt über den ersten Buchstaben hier, A, Adoration oder auf Deutsch Anbetung. Und heute wollen wir den zweiten Aspekt eines ganzheitlichen Gebetslebens angucken und versuchen zu verstehen und dann in unseren Alltag zu übernehmen. Und zwar C, Confession. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Wie würdet ihr das englische Wort Confession ins Deutsche übersetzen? Was heißt Confession auf Deutsch? Beichte, okay. Bekenntnis. Ja, okay, also ich fand es nicht so einfach, dieses Wort zu übersetzen, ist aber auch nicht so wild, weil wir lesen ja nicht aus dem englischen Originaltext, sondern aus dem griechischen und hebräischen Originaltext. Ich habe einen Vorschlag für die Übersetzung dieses Wortes und ich erkläre euch gleich, was ich damit meine. Ich übersetze das Wort so, das ZZZ-Prinzip. Okay, ich erkläre es euch. Das ZZZ-Prinzip. Das Wort Confession lässt sich am besten mit Sündenbekenntnis übersetzen aus dem Englischen. Also eigentlich ist mit dem Wort Confession Sündenbekenntnis gemeint. Und dieses Sündenbekenntnis besteht aus 2Z. Wenn ihr also von Bekennen der Sünde sprecht, dann sprechen wir und dann denken wir an 2Z. Zum einen denken wir, also hier Sündenbekenntnis, die 2Z. Das erste, was zum Sündenbekenntnis gehört, ist zugeben. Sündenbekenntnis ist eine Bestätigung der eigenen Sündhaftigkeit. Ich gebe zu, ja, ich habe gesündigt. Wenn zum Beispiel mein Sohn Gideon zu mir kommt und sagt, ja, ich habe die Gummibärchen gegessen, obwohl ihr mir das nicht erlaubt habt. Das ist zugeben, ich habe es getan. Wir haben solche Gespräche regelmäßig. Aber die Sünde zuzugeben, das allein ist noch nicht Sündenbekenntnis im christlichen Sinne. Vielleicht kennst du das auch von deinen Kindern. Haben wir hier Väter oder Mütter da? Ja, schon ein paar. Wenn deine Kinder schon ein bisschen größer sind, dann kennst du vielleicht das Gespräch, dass du fragst, wer von euch beiden hat die Gummibärchen gegessen? Und die Antwort ist immer, ich war es nicht von beiden. Ja? Aber ich weiß, dass ich es nicht war, die Jessie es nicht war. Also bohren wir weiter und irgendwann sagt einer von beiden, ja, okay, ich war's. Er gibt's zu, aber er denkt sich, uns hat geschmeckt. Das ist noch kein Sündenbekenntnis. Das erste Z ist, ja, ich gebe es zu. Und das zweite Z von Sündenbekenntnis ist zustimmen. Nicht nur zugeben, sondern auch zustimmen. Sündenbekenntnis ist eine Bestätigung der eigenen Sündhaftigkeit und die Zustimmung zu Gottes Sicht bezüglich der Schlimmheit meiner Sünde. Die Zustimmung bezüglich Gottes Sicht über die Schlimmheit meiner Sünde. Also gehen wir zurück zu Gideon. Meistens war es Silas, aber ist egal. Also wenn Gideon sagt, ja, ich habe die Gummibärchen gegessen, obwohl ihr es mir nicht erlaubt habt und das war wirklich ganz blöd von mir. Ich weiß, es war falsch und für euch ist es blöd, wenn ihr mir was sagt und ich was anderes tue. Zugeben und zustimmen. Wenn wir von Sündenbekenntnis sprechen, sprechen wir davon, dass wir Gott sagen, dass wir Sünder sind, dass wir gesündigt haben und wir bestätigen, beziehungsweise wir stimmen zu, ja Gott, du hast recht, Sünde ist echt ein Problem. Es ist keine Lappalie. Sündenbekenntnis ist also die Anerkennung der eigenen Gefallenheit und Unvollkommenheit und wir tun das, indem wir Sünde zugeben und Gottes Meinung zu unserer Sünde zustimmen. Soweit zu den ersten 2Z. Ist nachvollziehbar, ne? Gut, aber hier sollte unser Gebet nicht aufhören. Wenn wir von dem ZZZ-Prinzip sprechen, da fehlt uns noch ein drittes Z. Und das dritte Z ist die Buße, die vorhin erwähnt wurde. Es gibt Sündenbekenntnis und dann kommt der nächste Schritt, die Buße. Sündenbekenntnis muss mit Buße enden. Wenn wir einfach nur die Sünde bekennen und sagen, ja Gott, du hast recht, meine Sünde ist schlimm, dann ist das noch kein wirklich gutes, abgerundetes Gebet. Weil dann hocken wir da mit unserer Sündenerkenntnis, mit unserer Verdammnis, mit unserem schlechten Gewissen. Es muss noch einen Schritt weitergehen. Buße. Der biblische Begriff Buße, Metanoia im Griechischen, heißt so viel wie umdenken oder umkehren. Also so viel wie eine 180-Grad-Wendung. Wenn ich meine Sünde zugebe und dann Buße tue, dann ist es so, dass ich nicht nur sage, es tut mir leid, sondern ich wende mich um 180 Grad weg von der Sünde hin zu Gott. Also beim ZZZ-Prinzip geht es darum, den Beziehungsbruch zwischen Gott und mir, der durch meine Sünde entsteht, zu bereuen und durch Umkehr wieder aufzuheben. Als ich gesündigt habe, bin ich weggelaufen von Gott. Durch meine Buße drehe ich um und komme wieder zurück zu Gott. Das ist das dritte Z. Zurückrudern. Zugeben, zustimmen, zurückrudern. Zugeben, zustimmen, zurückrudern. Die Frage ist, wie sehr ist das ZZZ-Prinzip, wie sehr sind Sünden, Bekenntnis und Buße Teil deines Gebetslebens? Oder etwas kritischer nachgefragt, warum sollte das ZZZ-Prinzip zugeben, zustimmen, zurückrudern, fester Teil meines Gebetslebens sein? Schön, dass du gefragt hast. Ich habe 4 Argumente, warum es extrem wichtig ist, dass das ZZZ-Prinzip Teil deines Gebetslebens ist. Und diese 4 Argumente lauten wie folgt. Das ZZZ-Prinzip, Sündenbekenntnis und Buße, ist erstens Zeichen für eine gesunde Gottesbeziehung. Ich werde es gleich erklären. Zweitens, hat Ewigkeitswert. Drittens, das ZZZ-Prinzip befreit. Und viertens, das ZZZ-Prinzip setzt Gottes Segen frei. Punkt 1. Das ZZZ-Prinzip sollte deshalb Teil deines und meines Gebetslebens sein, weil es ein Zeichen für eine gesunde Gottesbeziehung ist. Okay, was meine ich damit? Meine These ist, Sündenbekenntnis und Buße sind eine natürliche Folge von Gottes Begegnung. Wir haben eben den Text gehört von Stefan, er hat aus Jesaja 6 die Verse 1 bis 6 vorgelesen oder 1 bis 7. Lasst uns mal die Geschichte genauer angucken. Das ist die Berufungsstory vom Propheten Jesaja, einem der größten Propheten des Alten Testaments. Also Jesaja, der hat eine Vision, also er hat einen Traum. Die Volksbibel würde übersetzen, ich hatte einen inneren Film. Ja? Jesaja hat eine Vision, er steht im Tempel, dem großen Tempel in Jerusalem, ein riesengroßes Gebäude. Und Jesaja sieht Gott hoch oben auf dem Thron sitzen, hoch erhoben über allem, weit entfernt, aber sichtbar sitzt Gott. Und Gott trägt ein Königsgewand und dieses Gewand fällt herunter in den Tempel hinein. Und dieses Gott ist so groß, das Gewand ist so groß, dass allein der Saum des Gewandes, also der untere Teil des Gewandes, den ganzen Tempel ausfüllt. Der Tempel war viel größer als dieser Raum. Stellt euch einen König vor, dessen Gewand ein Gebäude, nur der Saum des Gewandes ein Gebäude ausfüllt, das vielleicht 4-mal so groß ist wie dieses Gebäude. Stellt es dir mal vor. Und es geht weiter, Jesaja sieht um Gott herum mächtige Engel mit jeweils 6 Flügeln. 2 Flügeln bedecken das Angesicht der Engel, 2 Flügel bedecken die Füße der Flügel, damit die Engel nicht runterfallen. Das letzte Paar flattert, sodass die Engel in der Luft bleiben. Und sie umkreisen Gott, diesen mächtigen Gott, und sie rufen Folgendes. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Im Hebräischen damals gab es kein Ausrufezeichen. Das heißt, wenn man ein Wort 3-mal wiederholt hat, heißt so viel wie extrem laut lesen. Ja? Also sie haben nicht unbedingt heilig, heilig, heilig gesagt, sondern sie haben extrem laut heilig geschrien. Ich mache das jetzt nicht. Okay? Und die Engel rufen so laut, Jesaja berichtet, die Türpfosten, die Zapfen, wo die Tür drin war, eine sehr große Tür am Eingang des Tempels, die Zapfen haben gezittert von dem Ruf der Engel. Stellt euch vor, ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einen Metallica-Konzert war oder auf einem Deichkind-Konzert oder Eros Ramazzotti. Na, Eros Ramazzotti gilt nicht. Es kann durchaus laut sein, aber ihr wart noch auf keinem Konzert, wo es so laut war, dass die Türpfosten gewackelt haben. Das ist, was Jesaja erlebt. Man kann zusammenfassen, Jesaja hat eine sehr krasse Gottesbegegnung. Und seine Reaktion auf diese Gottesbegegnung ist interessant. Wenn wir lesen in Jesaja 6, Vers 5, ich lese vor aus der Neuen Leben-Übersetzung, Jesaja spricht, da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Also Jesaja erlebt die Herrlichkeit Gottes und die nächste Reaktion ist Sündenbekenntnis. Wir singen manchmal Lieder, wo wir so singen, ja, ich möchte deine Herrlichkeit sehen, ich habe keine Angst. Jesaja hat sich in die Hose gemacht. Und das ist die angemessene Reaktion. Und unsere Texte, die wir manchmal singen, die sind nicht angemessen. Immer, nicht zumindest immer. Jesaja hat Gott gesehen und die einzig vernünftige Reaktion darauf war Angst. Er hat sofort erkannt, hier ist Gott und hier bin ich. Ich bin ein Sünder, ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Seine Reaktion ist also sofort Sündenbekenntnis. Und ich glaube, in dieser Geschichte, da erkennen wir ein wichtiges Prinzip. Und zwar, in dem Maß, wie du Gott erkennst, wirst du mit deinen eigenen Mängeln und Fehlern konfrontiert. In dem Maß, in dem du Gott erkennst, wirst du mit deinen eigenen Mängeln und Fehlern konfrontiert. Was heißt das? Wenn du Gottes Heiligkeit siehst, offenbart sich dir deine Unreinheit. Wenn du Gottes Herrlichkeit siehst, offenbart das deine und meine Geringheit. Wenn du Gottes Schönheit siehst, dann offenbart das gleichzeitig die Hässlichkeit meiner Sünde. Und wenn es das nicht tut, dann begegnest du entweder nicht Gott oder du hast ein wirkliches Problem und reagierst falsch. Es war mal ein irischer Bauer und er ist mit seinem Enkel ins Dorf gefahren, um Besorgungen zu machen. Und als die beiden an einer Schafherde vorbeifahren, sagt der Enkel zu ihm, guck mal Opa, wie weiß die Schafe sind. Und der Opa sagt, ja, stimmt, die sind weiß, ist schön, gell. Und sie fahren weiter ins Dorf und machen ihre Besorgungen im Dorf und während sie ihre Besorgungen machen, fängt es an zu schneien. Und nach einer Stunde fahren sie zurück zum Bauernhof und fahren wieder an dieser Schafweide vorbei. Und der Enkel guckt aus dem Fenster und er ist ganz erstaunt und sagt, guck mal Opa, wie dreckig die Schafe sind. In der Gegenwart des heiligen und fleckenlosen Gottes wird uns unsere Unreinheit und unsere Unvollkommenheit bewusst. Der Hintergrund, auf den wir uns betrachten, der Kontrast, der hinter uns ist, macht uns entweder toll, ja, wenn ich mich jetzt vergleiche mit Vincent, darf ich mich mit dir vergleichen? Ja, bin ich relativ weiß. Ja. Aber wenn ich in die Gegenwart Gottes trete, dann ist von dem weißen Image nichts mehr übrig. Es besteht also ein direkter Zusammenhang zwischen dem, was wir letzte Woche gehört haben und dem, was wir heute hören. Letzte Woche hat die Jessie über Anbetung gesprochen, dass unserem Gebetsleben tatsächlich der Aspekt der Anbetung fehlt. Wir haben vorhin vom Gottesdienst, wir haben ab 9.30 Uhr Frühgebet und wir haben versucht, unser Gebet in einen gewissen Rhythmus zu gliedern. Und zwar in Anbetung, Dank, Buße und Bitte. Es hat genau 10 Sekunden gedauert, bis der Erste ein Bittgebet gesprochen hat. Wir sind es gar nicht gewöhnt, unser Gebet mit Anbetung, mit einfach nur Lobpreisung Gottes zu starten und nicht sofort ins Bitten drüber zu gehen. Auf Anbetung folgt Sündenbekenntnis. Auf Gotteserkenntnis muss Selbsterkenntnis folgen, wenn du Augen in deinem Kopf hast zu sehen. Johannes Calvin hat Folgendes geschrieben. All unsere Weisheit umfasst im Grunde zweierlei Erstens die Erkenntnis Gottes und zweitens unsere Selbsterkenntnis. Ein weiser Mann erkennt Gott als der er ist und erkennt sich selbst als der oder das, das er ist. Also insofern ist ein Gebetsleben, das Sündenbekenntnis und Buße als einen ganz alltäglichen, integrierten Teil des Gebetslebens wahrnimmt oder praktiziert, eigentlich ein Gebetsleben, das ein Zeichen für eine gesunde Gottesbeziehung ist. Wenn ich Sünde bekenne und Buße tue, bedeutet das, dass ich Gott suche und ihm begegne. Die Frage ist heute Morgen, wie es in deinem Gebetsleben aussieht, ob dieses ZZZ-Prinzip fester Bestandteil davon ist. Zugeben, zustimmen, zurückrudern. Und wenn nein, könnte es vielleicht daran liegen, dass du die Konfrontation mit deiner Sünde meidest. Könnte es sein, dass du gerne eine Abkürzung machst? Dass du gar nicht erst deine Sünde bekennst und vor Gott bekennst, wie schlimm diese Sünde ist. Vielleicht betest du einfach nur, Gott, vergib mir meine Sünde. Danke, dass du deinen Sohn geschickt hast, damit meine Sünde nicht mehr zählt. Und du guckst deine Sünde gar nicht mehr an. Du machst eine Abkürzung. Und Sündenbekenntnis ist überhaupt nicht wirklich Teil deines Lebens. Ich lade dich heute Morgen ein. Suche erstens eine Begegnung mit Gott. Und dann lass zu, dass er deine Sünde aufzeigt. Dass er seinen Finger auf die Sünde legt. Damit du Buße tun kannst, damit du umkehren kannst. Gib deine Sünde zu, stimme Gottes Urteil über deine Sünde zu und rudere zurück. Wenn du möchtest, ich hab ein ganz kurzes, knappes Gebet für dich, das du heute Morgen sprechen kannst. Das ist von Augustinus, das ist über 1500 Jahre alt. Er hat Folgendes gebetet. O, immer gleicher Gott, gib, dass ich mich erkenne. Gib, dass ich dich erkenne. Das ist mein Gebet. Das darfst du heute Morgen beten. Gib, dass ich mich erkenne. Gib, dass ich dich erkenne. Das ist mein Gebet. Okay, zweiter Grund, warum das ZZZ-Prinzip Teil unseres Gebetslebens sein muss. Zweiter Punkt. Das ZZZ-Prinzip hat Ewigkeitswert. Was meine ich damit? Sündenbekenntnis und Buße sprechen sind deshalb so wichtig, weil sie unser Kernproblem ansprechen. Unser Kernproblem ist nicht unser Bankkonto, unser Kernproblem ist nicht der Zustand unseres Körpers, unser Kernproblem ist nicht der Zustand dieser Welt, unser Kernproblem ist Sünde. Der Autor des Hebräerbriefs, der schreibt Folgendes. Er schreibt, dass die Sünde uns Christen immer noch so leicht umgibt. Das steht im Hebräer 12. Er spricht davon, dass wir Christen immer noch leicht umstrickt werden von der Sünde und leicht zu Fall kommen durch die Sünde. Also als Christen sind wir nicht immun gegen Sünde. Sünde ist immer noch ein Problem, auch wenn du Christ bist. Jakobus, der kleine Bruder von Jesus, schreibt Folgendes in Jakobus 1, Vers 15. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt. Und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Macht euch also nichts vor, liebe Brüder. Sünde führt zum Tod. Es gibt also keine kleinen Sünden, die okay sind für Gott, oder große Sünden, die auf keinen Fall okay sind für Gott. Sünde ist Sünde. Und Sünde bringt uns zu Fall, ob groß oder klein. Sünde ist immer Beziehungsbruch. Wenn ich sündige, breche ich Beziehung zu Gott ab. Wenn ich sündige, stell euch vor, da steht Gott. Er ist jetzt auch hier, aber ihr wisst, was ich meine. Da steht Gott. Wenn ich sündige, entscheide ich mich, ihm den Rücken zu kehren und zu sagen, ich mache das jetzt allein, ich brauche dich nicht. Und ich gehe in die Richtung weg von Gott. Sünde ist Beziehungsbruch. Und die Schlussfolgerung ist, wie du mit deiner Sünde umgehst, hat direkte Auswirkungen auf dein Leben nach dem Tod. Wenn du deinen Lebensstil pflegst, der Sünde akzeptiert, hat es entscheidende Auswirkungen auf dein Leben nach dem Tod, hat es entscheidende Auswirkungen auf deine Ewigkeit. Und Jesaja weiß das auch. Jesaja sieht Gott in seiner Herrlichkeit und diese ganzen mächtigen Engel und in Vers 5 sagt er dann, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Ein christlicher Lebensstil ist ein bußfertiger Lebensstil. Der Weg, der zu Gott geht, ist gepflastert mit Sündenbekenntnis und Buße. Und der Weg, der weg von Gott führt, ist gepflastert mit vielen Entscheidungen, groß oder klein, für die Sünde und gegen Gott. Ich möchte dich heute Morgen einladen, dass du das ZZZ-Prinzip zum festen Teil deines Gebetslebens machst, weil es Ewigkeitswert hat. Wenn du deine Sünden nicht vor Gott bekennst, wenn du nicht Buße tust, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass irgendwas schiefläuft und dass du dein Leben falsch bewertest und dich selbst falsch bewertest. Vielleicht brauchst du heute Morgen eine kleine Kurskorrektur, vielleicht brauchst du heute Morgen eine ganz massive Kurskorrektur. Ich lade dich ein, ganz bewusst für einen Lebensstil zu leben, der Sünde bekämpft, der Sünde meidet, der Sünde nicht duldet. Mach Sündenbekenntnis und Buße zum festen Teil deines Gebetslebens, denn das ZZZ-Prinzip hat Ewigkeitswert für dein Leben. Dritter Punkt, warum das ZZZ-Prinzip so wichtig ist. Also hier nochmal der Satz. Das ZZZ-Prinzip befreit. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. In Vers 7 unseres Textes, also Jesaja hat gerade seine Sünde bekannt und als nächstes passiert Folgendes. Ein Engel kommt, einer dieser krassen Engel, kommt mit einer glühenden Kohle in seiner Hand und berührt die Lippen Jesajas. Er sagt, ich bin ein Mann unreiner Lippen. Die Kohle kommt, berührt die Lippen von Jesaja und der Engel sagt Folgendes. Siehe, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt und deine Sünden sind dir vergeben. Also Jesaja bekennt seine Sünde. Und seine Sünden werden getilgt, seine Sünden werden ihm vergeben. Es gibt nichts Befreienderes als die Vergebung der Sünde als freies Gnadengeschenk. Wenn du Christ bist und du hast ein Problem damit, Anbetung zum festen Teil deines Alltagslebens zu machen, dann denk doch mal drüber nach, was du für ein Sünder bist und wie krass Gott dir vergeben hat. Es gibt nichts Befreienderes als die Routenneuberechnung von Zielort Hölle zu Zielort Himmel. Das sind ziemlich krasse qualitative Unterschiede. Wer von euch ist mit Peter Lustig und der Fernsehsendung Löwenzahn groß geworden? Okay, ihr hattet eine glückliche Kindheit, zumindest zum Teil. In Folge 77, ich habe es mir gerade angeguckt mit dem Silas vor 2 Tagen, da erklärt Peter, wie ein Heißluftballon funktioniert. Das heißt, glaube ich, Peter der Himmelstürmer. Und es ist ein extremer Thrill in dieser Folge, also sehr spannend. Schnallt euch an, wenn ihr es auf Google oder auf YouTube finden wollt. Und Peter erklärt, dass diese Sandsäcke, die an dem Ballon dran sind und später an dem Korb, dass diese Sandsäcke den Ballon daran hindern, dass er losfliegt. Diese Sandsäcke, die halten den Ballon am Boden. Und vielleicht kann man das sich als ein Bild vorstellen für das, was die Sünde in deinem Leben tut. Die Sünde ist wie die Sandsäcke am Luftballon. Sünde ist der Ballast, der dich am Boden hält. Sünde ist der Ballast, der dich runterzieht. Und wenn du frei sein möchtest, wenn du frei leben möchtest, dann musst du den Sündenballast loswerden. Wenn wir in der Bibel gucken, dann finden wir eine Aussage, und zwar, oder diese Aussage kommt immer wieder. Wenn wir den Sündenballast durch Sündenbekenntnis und Buße loswerden, dann sind wir ready to go. So wie der Heißluftballon ready to go ist, wenn genug Sandsäcke abgehängt werden, so sind wir ready to go, sind wir frei, sind wir bewegungsfrei, wenn wir Sünde loswerden, wenn wir die Last der Sünde loswerden. Nochmal zu Hebräer 12. Deshalb wollen auch wir alles ablegen, wir Christen, deshalb wollen auch wir alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich mir vorstelle, die Sünde ablegen, mich zu trennen von der Sünde, ich stelle mir das ziemlich gut vor. Weil ich viel zu sehr mir bewusst darüber bin, nicht viel zu sehr, aber ich bin mir sehr darüber bewusst, wie krass die Sünde mich nach unten sieht. Aber der Autor des Hebräerbriefs schreibt, lasst uns das, was uns daran hindert, zu gehen, lasst es uns ablegen. Lasst uns von der Sünde trennen. indem du Sünde zugibst, indem du Gottes Urteil über deine Sünde zustimmst und indem du zurückruderst, legst du die Sünde ab, die dich beim Laufen hindern. Sündenbekenntnis und Buße machen dich frei. Vielleicht spürst du in deinem Leben, wie Sünde dich behindert und runterzieht. Dann habe ich heute Morgen eine gute Botschaft für dich. Gott schenkt uns mit dem ZZZ-Prinzip eine Möglichkeit, diese Last loszuwerden. Wir müssen nicht, wie vielleicht Anhänger anderer Religionen, einfach unsere Last tragen, unser ganzes Leben lang ansammeln und dann am Ende kommt die große Abrechnung. Wir können einfach nur hoffen und bangen, dass Gott am Ende sagt, okay, die Last, die war zu schwer, du gehst jetzt in die Hölle. Nein, Jesus Christus hat uns jetzt schon freigekauft von der Sünde und wir können mit Sündenbekenntnis und Buße diese Sündenlast abgeben. Ich möchte dich ermutigen, was auch immer deine Sünde in deinem Leben ist, die dich runterzieht oder einfach umstrickt, die dich am Laufen hindert. Jesus hat im Kreuz für die Sünde bezahlt. Jesus hat ein Tauschgeschäft gemacht am Kreuz. Er hat gesagt, hey, ich nehme deine Sünde auf mich, ich trage die Strafe Gottes für deine Sünde und im Tausch gebe ich dir Gerechtigkeit vor Gott, gebe ich dir Beziehung mit Gott, schenke ich dir ewiges Leben. Es gibt keine Sünde, die größer ist als Gottes Gnade. Es gibt nichts, was du in deiner Vergangenheit getan hast, was größer ist als Gottes Gnade, diese Sünde zu vergeben. Was die Bibel sagt ist, wenn du deine Sünden bekennst und glaubst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dann empfängst du ewiges Leben und verlierst diese Last der Sünde. Und das ist extrem cool. Ich möchte dich einladen, bekenne Gott heute deine Sünde und kehre um und empfange Freiheit in Christus. Ich gebe uns allen jetzt einfach mal 30 Sekunden, in denen wir das ganz praktisch jetzt persönlich tun können. Wenn es etwas gibt in deinem Leben, was dich runterzieht, wenn es etwas gibt, was zwischen dir und Gott steht, wenn du in einem Bereich deines Lebens Beziehungsbruch mit Gott vollzogen hast, dann lade ich dich ein, jetzt diese Sünde zu bekennen, zuzugeben, zuzustimmen und zurückzurudern. 30 Sekunden. Gott, in deinem Wort ist berichtet, dass Esau, nachdem er sein Erstgeburtsrecht verkauft hat, dass er unter Tränen Buße gesucht hat und sie nicht gefunden hat. Herr, wir bitten dich, dass du durch das Wirken deines Heiligen Geistes an uns und in uns dieses Wunder tust, uns ein bußfertiges Herz schenkst. Schenk uns nicht nur Gottes Erkenntnis, sondern schenk uns Selbsterkenntnis und hilf uns, bußfertig darauf zu reagieren. Wir danken dir für das, was du am Kreuz getan hast, Jesus, und dafür, dass du den Weg freigemacht hast, durch deinen stellvertretenden Sündentod und durch deine Auferstehung, Herr. Amen. Das Coole ist, Jesus nimmt nicht nur etwas weg. Gott nimmt nicht nur etwas weg aus unserem Leben, nämlich die Last der Sünde, sondern wir gehen in eine nächste Phase hinein, wo Gott gibt. Das lesen wir in den Evangelien. Jesus hat Leuten Krankheit genommen. Er hat sie von dämonischen Besessenheiten befreit. Er hat Dinge weggenommen und er hat was gegeben. Er hat Leben geschenkt. Er hat Heilsgewissheit geschenkt. Er hat neuen Sinn fürs Leben geschenkt. Und so ist es auch mit dem ZZZ-Prinzip. Es ist nicht nur so, dass wir befreit werden von einer Sache, sondern dass wir auch etwas bekommen. Das ZZZ-Prinzip setzt Gottes Segen frei. Gehen wir mal zurück zu unserer Geschichte in Jesaja 6, da steht Folgendes. Jesaja sieht Gott, er tut Buße, er wird von Sünde befreit und dann in Vers 7 wird er von Gott berufen, sein Prophet zu sein. Gott schenkt Berufung in dieser Geschichte, Gott schenkt Segen. Gehen wir nochmal zurück zu Peter Lustig und dem Heißluftballon. Also das Abwerfen des Sandes, das Abwerfen des Ballastes, ist eigentlich nur einer von zwei Faktoren, die den Luftballon zum Fliegen bringen. Was ist der zweite Faktor? Nicht nur das Abwerfen des Ballastes, sondern heiße Luft. Na, heiße Luft allein bringt noch nichts. Es sollte schon Gas sein, H2, Wasserstoff ist gut. Das heißt, wenn ich einfach nur den Ballon auf die Wiese lege, Sandsäcke ranhänge und den Ballast wegwerfe, dann bleibt das Ding immer noch auf der Wiese liegen. Wir brauchen einen zweiten Faktor, und zwar die Befüllung mit Gas, das leichter ist als die Luft. Und das ist, was wir hier haben. Also bitte nicht zu wörtlich nehmen, also wenn du Buße tust, bekommst du nicht Blähungen oder so. Ja? Also, sondern wenn wir zugeben, zustimmen und zurückrudern, dann passiert Befreiung von der Last der Sünde, haben wir schon gehört, und er gibt etwas, er schenkt uns seinen Segen. Ein Satz aus Jeremia 5. Jeremia 5, Vers 25, da steht Folgendes. Gott spricht hier, eure Sünden halten das Gute von euch fern. Eure Sünden halten das Gute von euch fern. Das ZZZ-Prinzip ist die Voraussetzung für das Empfangen des Segens Gottes. Versteht mich nicht falsch, auch Menschen, die sündigen, die können sich auf Ibiza die Sonne auf den Bauch brennen lassen. Die können auch Caipirinha trinken und es toll finden. Also es gibt Segen Gottes, der für alle Menschen reserviert ist. Auch der schlimmste Verbrecher kann im Meer schwimmen und sich daran erfreuen. Und es ist auch ein Segen, der von Gott kommt. Aber es gibt einen speziellen Segen, der nur reserviert ist für seine Kinder. Das ZZZ-Prinzip ist die Voraussetzung dafür, dass du Gottes Segen empfängst. Oder negativ ausgedrückt, Sünde verhindert Gottes Segen. Wenn du einen Lifestyle pflegst, der Sünde einfach toleriert, der einfach Beziehungsbruch mit Gott eigentlich ist, dann wird Gott dein Leben nicht so segnen. Ich möchte dich einladen heute Morgen zum Abschluss. Wir werden gleich gemeinsam Abendmahl feiern und ich lade dich ein, dieses Abendmahl feiern als eine Gelegenheit zu nutzen, nicht nur ein Stück Brot und ein bisschen Traubensaft zu dir zu nehmen, sondern wirklich das als eine Zeit der Buße und der Beziehungserneuerung mit Gott zu nutzen. Wenn du heute Morgen da bist und du hast mit Jesus nichts am Hut, du musst da nicht mitmachen, das Abendmahl ist ein Glaubensbekenntnis. Du bist nicht gezwungen, damit teilzunehmen, aber wenn du sagst, ja, Jesus Christus ist mein Herr, mein Erlöser, mein größter Schatz, ich nehme heute Abend das Abendmahl, um diese Aussage zu treffen, ja, ich kehre um zu dir und ich möchte deinen Segen empfangen. Ich lade dich ein, lass dich darauf ein, dein Gebetsleben zu erneuern. Geh bewusst dein Gebetsleben an, durchbrich Muster und integriere das, was wir letzte Woche gehört haben, Anbetung. Nimm das am Anfang deiner täglichen Gebete. Oder wenn du nicht täglich betest, fang an, täglich zu beten. Beginne mit Anbetung. Und zweitens, nimm dir bewusst die Entscheidung, Sündenbekenntnis und Buße in dein Alltagsgebetsleben zu integrieren. Ich lade dich ein, reflektiere diese Woche, wo muss ich Sünden bekennen und Buße tun? Das sind ganz einfache Fragen mit weitreichenden Folgen. Ich lade dich ein, mach dich auf eine Reise hin zur Gotteserkenntnis und zur Selbsterkenntnis. Ich lade dich ein, korrigiere deinen Gebetskurs. Wenn nötig, korrigiere deinen Lebenskurs. Ich lade dich ein, dass du dich diese Woche von der Belastung der Sünde, von der Sündenlast befreien lässt von Gott. Und ich lade dich ein, räume aus dem Weg, was zwischen dir und Gottes Segen steht. Räume aus dem Weg, was zwischen dir und Gott steht. Gebet drückt unsere Erkenntnis aus, dass wir abhängig sind von Gott. Mein Wunsch für uns ist, dass wir ein Gebetsleben praktizieren, als Einzelne und als Gemeinde, das ausdrückt, wir sind abhängig von Gott. Wir sind nicht autark, wir sind keine Guerillakämpfer für Jesus, wir sind keine Selbstständigen für Jesus, wir sind nicht irgendwie die besonders Tollen für Jesus. Nein, wir sind als Gemeinschaft, als Gemeinde abhängig von Gott. Herr, wir preisen dich. Herr, wir sind abhängig von dir. Schenke uns Erkenntnis unserer Abhängigkeit von dir. Schenke uns Erkenntnis von deiner Größe, von deiner Macht, von deiner Herrlichkeit. Und lass uns Sünde erkennen in unserem Leben, damit wir sie dir bekennen und abgeben können, Herr. Ich bitte dich, Herr, führe uns zu dir, bereichere unser Gebetsleben, hilf uns, ein Gebetsleben zu etablieren und zu festigen in unserem Leben, das auf viele verschiedene Arten und Weisen dir die Ehre gibt. Herr, hilf uns, einen Tunnelblick und die Scheuklappen abzulegen. Hilf uns, blinde Flecken loszuwerden. Hilf uns, ein Gebetsleben zu entwickeln, das mehr und mehr und mehr zu dir hinwächst, zu dir hinführt, zu dir hin Lobpreis und Ehre und Anbetung schickt. Wir bekennen, so wie Jesaja, dass wir Männer und Frauen unreiner Lippen sind, dass wir es nötig haben, Befreiung von Sünde zu erleben, jeden Tag neu. Dass wir es nötig haben, Sünden zu bekennen, jeden Tag neu. Um das Geschenk der Vergebung zu empfangen, um das Geschenk der Gemeinschaft mit dir zu empfangen. Amen.